In den Verheißungen der Bibel über ein Leben jenseits des Grabes werden bekannte Ausdrücke wie Himmel, Paradies, Unsterblichkeit gebraucht. Andere Ausdrücke sind der Strom des Lebens und die Bäume des Lebens. Was ist der Strom und was sind die Bäume des Lebens? Wir werden jetzt diese für uns interessanten Fragen behandeln, und zwar wie üblich im Geiste der Duldsamkeit und des Wohlwollens für alle. Diese Übertragungen werden Ihnen vermittelt durch die Tagesanbruch Bibelstudienvereinigung, die Herausgeber der Monatsschrift Der Tagesanbruch, in Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Frank und Ernst überall. Und nun, bitte Frank.
Ich danke dir, Ernst. Du hast uns für diesmal ein wirklich gutes Thema gegeben, denn in dieser Welt von Chaos, Furcht und Tod kann ich mir nichts Erfrischenderes denken, als über den Strom des Lebens zu sprechen. Nicht wahr, Ernst?
Und auch, wie ich schon sagte, über die Bäume des Lebens.
Nun, in Wirklichkeit bilden der Strom des Lebens und die Bäume des Lebens ein und denselben Gegenstand. Denn, wie die Bibel sagt, wachsen die Bäume zu beiden Seiten des Stroms des Lebens.
Da wir von Strömen sprechen, Frank, in Ländern, die durch den modernen Krieg verwüstet wurden, sind Ströme oft als Verteidigungslinien gebraucht worden.
Und von einem gewissen Standpunkt aus können wir auch so von dem Strom des Lebens sprechen. Denn während der 1000-Jahr-Herrschaft Christi wird er tatsächlich sozusagen die Verteidigungslinie gegen den größten Feind des Menschen sein, den Tod. Ernst, den hauptsächlichsten Bericht über den Strom des Lebens finden wir in den letzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 22.
Ich hab's bereits aufgeschlagen, Frank. Und ich würde gern wenigstens einen Teil davon lesen. Ich beginne mit dem ersten Vers. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Dies ist alles sehr interessant, Frank, aber schwer zu verstehen. Wie zum Beispiel kann ein Strom aus einem Thron hervorfließen? Es heißt, dass dieser Strom aus dem Throne Gottes hervorgeht. Welche Erklärung gibt es hierfür?
Das ist leicht zu verstehen, Ernst. Wir brauchen nur daran zu denken, dass dies Bildersprache ist. Gott sitzt nicht auf einem buchstäblichen Thron, noch ist der Strom des Lebens ein buchstäblicher Strom. Das Buch der Offenbarung ist fast gänzlich ein Buch von Symbolen, wie du weißt.
Was wird in diesem Fall dann durch den Thron Gottes versinnbildet? Wir glauben wohl alle, dass der große Schöpfer des Universums auf keinem buchstäblichen Throne sitzt. Wovon ist das nun ein Sinnbild?
Er könnte nur eines symbolisieren, Ernst, und zwar Herrschaft. Gottes Thron ist also ein Symbol göttlicher Herrschaft.
Mit anderen Worten, das Reich Gottes. Ist das der Gedanke?
Sehr richtig, Ernst. Dieses göttliche Königreich ist der in der Bibel meist besprochene Gegenstand. Diesbezügliche Verheißungen erscheinen schon sehr früh im Alten Testament und sie ziehen sich wie ein goldener Faden durch alle Prophezeiungen, durch die Lehren Jesu und die Schriften der Apostel.
Ist es dies, worum wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel als auch auf Erden?
Ja, und das ist ein weiteres Beispiel, wie hervorragend das Königreich-Thema in der Bibel ist. Denn durch die Autorität Jesu wurde es zu einem der Hauptpunkte eines wahren christlichen Gebetes gemacht.
Ich wollte gerade fragen, ob der symbolische Thron Gottes oder das Königreich im Himmel ist, aber jetzt erkenne ich, dass das ganze Bild Segnungen schildert, die auf die Menschen auf Erden kommen werden. Denn wir beten ja eben, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden.
Das ist der Gedanke, Ernst.
In dem Text, den ich las, Frank, heißt es, dass der Strom des Lebens aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfließt. Was bedeutet das?
Den Lamm-Symbolismus finden wir ebenfalls an vielen Stellen in der Bibel. In der Offenbarung ist mit diesem Symbolismus vieles verbunden. Das Lamm ist in Wirklichkeit Christus und ist einer der vielen Titel, die ihm in der Bibel gegeben werden.
Wird in der Bibel nicht gewöhnlich ein Lamm mit dem Gedanken des Opferns in Verbindung gebracht?
Ganz recht. Und im 5. Kapitel der Offenbarung wird Christus, das Lamm, als ein geschlachtetes Lamm dargestellt. Der Gedanke ist, dass er geschlachtet wurde für die Sünden der Welt.
Aber Frank, jetzt ist er kein geschlachtetes Lamm mehr. Jesus wurde von den Toten auferweckt und ist jetzt der König der Könige. Frank, Im Anschluss an das vorhin Gesagte, warum wird der Lammsymbolismus mit dem Bild des Thrones Gottes verbunden? Und warum fließt der Strom des Lebens aus dem Thron des Lammes hervor?
Hier liegt eine wunderbare Lektion, Ernst. Der Herr will uns dadurch sagen, dass die Segnungen des Lebens, dargestellt durch den Strom, den Menschen zugänglich gemacht werden. Nicht allein, weil eine göttliche Regierung auf Erden aufgerichtet werden wird, sondern auch, weil dieses lebengebende Segnungen vorher durch den Tod des Erlösers oder das Blut des geschlachteten Lammes vorgesehen wurden.
Was bedeutet, wie ich annehme, dass zwei Dinge von jedem gefordert werden, um ewiges Leben während der 1000-Jahr-Herrschaft Christi zu erlangen, nämlich die Annahme Christi als Erlöser und Erretter und Gehorsam den Gesetzen seiner gerechten Regierung gegenüber. Frank, ich würde gern mehr über den Strom des Lebens erfahren, welcher aus dem Thron Gottes hervorgeht. Bis jetzt haben wir nur das Symbol des Thrones erörtert. Aber wie steht es mit dem Strom? Wenn ich mich recht erinnere, war zum Beispiel im Garten Eden ein Strom. Besteht irgendeine Beziehung zwischen diesem Strom und dem Strom des Lebens?
Nun, der Strom im Garten Eden war ein buchstäblicher, während der Strom des Lebens nur ein Symbol der lebengebenden Segnungen des Königreichs Christi ist. Aber die Feststellung ist interessant, wie ähnlich die Sprache ist, die im ersten Buch Mose und in Offenbarung 22 gebraucht wird. In beiden Fällen haben wir einen Strom und den Baum des Lebens. Im ersten Mose heißt es, der Strom bewässerte den Garten, in dem der Baum des Lebens wuchs. Und in der Offenbarung wird der Baum des Lebens zu beiden Seiten des Stroms gezeigt, der ihn bewässerte.
Könnte man sagen, dass dies gewissermaßen die Wiederherstellung des Paradieses illustriert?
Ich denke ja. Das Thema der Wiederherstellung zieht sich durch die ganze Bibel. Petrus nennt es die Wiederherstellung aller Dinge und sagt uns, dass durch den Mund aller heiligen Propheten von Anbeginn der Welt davon geredet worden ist. Ja, jener wunderbare Strom des Lebens wird bald zu fließen beginnen.
Das ist ein erhebender Ausblick, Frank.
In der von dir gelesenen Verheißung heißt es dann ernst, und kein Fluch wird mehr sein. Die steht im Gegensatz zu dem Bericht im ersten Mose, wo uns von dem Fluche berichtet wird, der über die Erde kam und unter dem die Menschen seitdem gelitten haben. So erhalten wir bei Betrachtung des vollständigen Bildes die Zusicherung für die Absicht Gottes, die Folgen jener schrecklichen Tragödie des Ungehorsams in Eden ungeschehen zu machen.
Und ich meine, wir könnten den Gegenstand gut mit den Worten Pauli zusammenfassen. Wie alle in Adam sterben, so werden in Christo alle lebendig gemacht werden. Doch Frank, es heißt, dass der Geist und die Braut sagen, komm und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Was ist da mit der Braut gemeint?
Die Braut ist des Lammes Weib. Klar ausgedrückt, es ist die Herauswahl oder Kirche Christi nach ihrer Verherrlichung mit ihm im Königreich. Bis jetzt gibt es keine Braut Christi, was natürlich ein weiterer Beweis dafür ist, dass diese symbolische Szene des Thrones und Stromes des Lebens das zukünftige Werk des Königreichs darstellt, wenn die Kirche Christi mit ihm 1000 Jahre herrschen wird. Alle diese Punkte werden klar in der Broschüre Gott und Vernunft behandelt. Ernst, willst du bitte unseren Freunden etwas darüber sagen?
Sehr gern, Frank. Liebe Freunde, Sie werden eingeladen, ein Freiexemplar dieser Broschüre zu bestellen. Einige Themen, die darin in leicht verständlicher Sprache behandelt werden, sind der Schöpfungsbericht im ersten Mose, die Begebenheit im Garten Eden und des Menschen Fall in Sünd und Tod. Ferner werden folgende Fragen behandelt: das Ende der Welt, der Gerichtstag, das zweite Kommen Christi und anderes. Die Broschüre Gott und Vernunft lenkt die Aufmerksamkeit auf viele wichtige Verheißungen und Prophezeiungen der Bibel. Verlangen Sie ein Freiexemplar. Verlangen Sie die Broschüre Gott und Vernunft. Sie wird Ihnen kostenlos und portofrei zugesandt. Diese Übertragung wurde Ihnen vermittelt durch die Tagesanbruch Bibelstudienvereinigung, die Herausgeber der Monatsschrift Der Tagesanbruch. Der Tagesanbruch ist unsere monatlich erscheinende Zeitschrift, die stets sehr lehrreiche biblische Artikel bringt. Wir möchten Ihnen empfehlen, dieselbe laufend zu beziehen. Verlangen Sie auch hiervon ein Freiexemplar. Wir sind nächste Woche zur selben Zeit wieder zu hören. Sagen Sie das bitte allen Ihren Freunden. Und Gott segne Sie alle.